Geschichte der Universität. Universitäten sind Hochschulen mit Promotionsrecht. Sie dienen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften durch Forschung, Lehre und Studium. Die Idee der Universität entstand aus dem christlichen Bildungswesen und Gedanken des mittelalterlichen Westeuropa. Diese Institution verwaltet sich weitgehend selbst und gilt als eine klassisch europäische Schöpfung. Anfänge. Als noch bestehende früh gegründete Universitäten und universitätsähnliche Einrichtungen gelten die Universität Parma in Italien, gegründet 962, die Schule von Salerno in Italien aus dem 10. Jahrhundert, die Universität Bologna in Italien, gegründet 1088, sowie die Universität Oxford in England, gegründet 1096. Viele europäische Universitäten gingen aus mittelalterlichen Klosterschulen und Domschulen hervor. Seit dem 6. Jahrhundert nach Christus gaben dort Mönche und Nonnen Unterricht. Die ersten Universitäten schlossen sich oft an diese alten Schulen an. Manche Kloster- und Domschulen wie in Tours, St. Gallen, Fulda, Lüttich oder Paris zogen bereits im 8. und 9. Jahrhundert zahlreiche Schülerinnen und Schüler von auswärts an. Bis Ende des 11. Jahrhunderts lehrten die Magister noch ausschließlich im Auftrag eines Domkapitels oder Kollegiatstifts und erhielten dafür häufig kirchliche Pfründen. Im 12. Jahrhundert traten jedoch immer mehr wandernde Magister und Scholaren auf. Gleichzeitig wurden ab dem 11. Jahrhundert kirchliche Einwände gegen die Lehrtätigkeit von Mönchen lauter. Zwar erhielt der Diözesanklerus weiterhin eine Ausbildung, doch blieb sie meist auf elementares Niveau beschränkt. 1155 erließ Kaiser Friedrich I. das sogenannte Scholarenprivileg, auch Authentica Habita genannt. Es schützte wandernde Schülerinnen, Schüler und Lehrende, die sich in Korporationen zusammenschlossen, und garantierte ihnen das Recht, vor Bischof oder Magister ihr Gericht zu wählen. Sowohl Adel als auch die päpstliche Kurie benötigten für Verwaltung und Rechtswesen zunehmend ausgebildete Scholaren. Seit 1200 regelte man daher ihre Rechtsstellung auch im Hinblick auf eigenständige Forschung und Lehre. Im 13. Jahrhundert entstand schließlich eine Wissenschaft, die nicht mehr nur der kirchlichen Ausbildung diente. Angetrieben wurde sie durch die Verbindung der Magister mit Kathedralschulen, was eine neue Organisationsform hervorbrachte: die Universität. Diese Entwicklung blieb anfangs regional begrenzt und erfasste das Heilige Römische Reich mit erheblicher Verzögerung. Dort blieb die Universität teils bis zum 15. Jahrhundert in kirchlichen Strukturen eingebunden. Mittelalterliche Universitäten. Die ersten Universitäten entstanden im 11. Jahrhundert in Reichsitalien. Nach heutigem Verständnis handelte es sich jedoch nur um einzelne Fakultäten, in denen wenige Gelehrte meist adelige Söhne unterrichteten. Diese Ausbildung beschränkte sich vor allem auf Kirchenrecht, weltliches Recht und Medizin. Zu Beginn des Studiums dienten die Artes Liberales als Einführung. Bologna und Salerno gelten hierbei als frühe Beispiele. In Bologna entstand eine Rechtsschule, die 1088 unter der Leitung von Irnerio gegründet wurde. Zwischen 995 und 1087 bildete sich außerdem in Salerno eine Medizinschule heraus, die als Prototyp einer Universität betrachtet wird. Sie wurde um 1057 von Konstantin ins Leben gerufen und widmete sich ausschließlich der Medizin. Im 12. Jahrhundert breitete sich die Gründungswelle auf weitere Orte aus. In Paris entwickelte sich eine Universität zwischen 1150 und 1170. In Oxford entstand eine Hochschule um 1167, in Cambridge um 1209 und in Salamanca um 1218. Montpellier wurde etwa 1220 zunächst als medizinische Schule gegründet und erhielt ab 1289 den Status einer Universität. Padua folgte um 1222. Eine nächste Gründungswelle entstand im 14. Jahrhundert im deutschen Sprachraum. Bologna gilt als älteste bestehende Universität Europas. Das Gründungsdatum wird von ihren eigenen Historikern mit 1088 angegeben. Ein genaues Datum lässt sich jedoch kaum nennen, da die Universität aus einem langsamen Zusammenschluss kleinerer Rechtsschulen hervorging. Von großer Bedeutung war in Bologna das Interesse des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches, der auf eine effektive Ausbildung von Rechtskundigen für seine Verwaltung angewiesen war. Die Kaiser benötigten für ihre Verwaltungsaufgaben Menschen, die unabhängig vom Papst agierten. In den Rechtsschulen entstanden genau solche Fachleute. Dieses neue Bildungswesen emanzipierte sich somit vom Monopol der Kirche. 1155 erlangte die Universität durch den Herrscher Friedrich Barbarossa mit dem sogenannten Scholarenprivileg eine rechtliche Autonomie. Der Dominus der Universität war für den Schutz der Lehrenden und Studierenden verantwortlich und sorgte für eine eigene Gerichtsbarkeit. So sollte verhindert werden, dass die Stadt Bologna die Kontrolle übernahm. Erst in der Mitte des 13. Jahrhunderts einigte sich die Universität mit der Stadt. Die Universität Paris entwickelte sich in einem anderen Umfeld. Aus den kleinen Anfängen entstand dort allmählich eine größere Lehrtradition. Als wichtiges Gründungsdatum gilt die päpstliche Bulle Parens Scientiarum, ausgestellt durch Papst Gregor IX. Im Jahr 1231. Papst Innozenz wollte Paris zur obersten Schule der Christenheit machen und zentralisierte die theologische Ausbildung, um sie besser überwachen zu können. Diese theologische Lehre blieb bis in das 14. Jahrhundert hinein sehr einflussreich. Magister und Scholaren an der Sorbonne standen unter der Gerichtsbarkeit des Papstes und damit unter kirchlichem Schutz. Auch der französische König bestätigte diesen Status. Die Gerichtsbarkeit lag beim Kanzler der Universität, der als Vertreter des Bischofs von Paris agierte. Er überwachte die Lehre und verlieh die akademischen Grade. Paris diente als Vorbild für fast alle weitere abendländischen Universitäten, vor allem in England und im deutschen Raum. Aus einer Auswanderung aus Paris heraus wurde etwa Oxford größer. Diese Entwicklung geschah unter Königin Blanca von Kastilien, die zwischen 1226 und 1236 regierte und die Mutter Ludwigs des IX. War. In Oxford und auch an deutschen Universitäten entstanden Wohn- und Studiergemeinschaften, in denen Studierende schliefen. Eine dritte Universität dieser Epoche war die Medizinschule von Salerno, die rund 200 Jahre existierte. Dort wurde die griechisch-arabische Medizin gelehrt. Als die Bedeutung dieser Einrichtungen wuchs, sicherten Päpste und Kaiser ihren Einfluss, indem sie den Universitäten den Status juristischer Körperschaften verliehen. Damit durften sie zum Beispiel den Doktorgrad verleihen. So entstand auch das Prinzip der akademischen Gerichtsbarkeit, das den Universitäten eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber lokalen Mächten gewährte und zugleich Loyalität gegenüber Kaiser oder Papst verlangte. Selbst in der Reformationszeit wurde diese Tradition beibehalten, als protestantische Landesfürsten eigene Universitäten gründeten, häufig in kleineren Städten. Die akademische Gerichtsbarkeit umfasste Lehrende, Studierende und alle Angestellten und wurde daher auch als akademische Bürgerschaft bezeichnet. Das Curriculum umfasste die 7 freien Künste: Logik, lateinische Grammatik, Rhetorik, Geometrie, Arithmetik, Astronomie und Musik. Erst nach diesem Grundstudium wählten die Studierenden Theologie, Rechtswissenschaft oder Medizin. Nur wenige kamen dabei bis zum Abschluss. Die frühe Neuzeit. Aufschwung des Universitätswesens. Zwischen 1500 und 1670 entwickelte sich der akademische Lehrkörper zu einer Verfassung, die im Wesentlichen bis heute gültig ist. Die ordentlichen Professorinnen und Professoren bilden dabei als vollberechtigte Mitglieder der 4 Fakultäten den großen akademischen Senat. Über lange Zeit galt die theologische Fakultät als die wichtigste, während die philosophische Fakultät als am wenigsten angesehen war. An manchen Hochschulen zeigte sich der rein äußerliche Ehrenvorrang der Theologie bis in die Gegenwart in Sitz- und Eintrittsordnungen. Die ordentlichen Professorinnen und Professoren einer Fakultät wählen aus ihrer Mitte die Dekanin oder den Dekan, gemeinsam wählen sie aus allen Fakultäten die Rektorin oder den Rektor. Außerdem gibt es Professorinnen und Professoren sowie Privatdozierende, die zwar eine Lehrerlaubnis, jedoch keine Lehrverpflichtung haben. Im Verlauf der raschen Entwicklung der Landesfürstentümer seit dem 15. Jahrhundert und durch die humanistische Bewegung lockerte sich die Bindung zwischen Kirche und Universität. Im 16. und 17. Jahrhundert entstanden weitere, oft evangelische Universitäten. Sie sollten den Landesherren helfen, Fachleute für die Verwaltung auszubilden. Gleichzeitig entstand im deutschen Sprachraum eine Zwischenform zwischen den sogenannten lateinischen Schulen, also Gymnasien, und den Universitäten, die akademisches Gymnasium oder Gymnasium illustre hieß. Freie Städte und kleinere Landesfürsten richteten sie ein, damit ihre gebildete Jugend nicht zum Studium abwanderte. Diese Einrichtungen waren meist kleiner als Universitäten und sie durften keine Titel verleihen. Einige von ihnen entwickelten sich später jedoch zu Hochschulen mit allen Rechten. Im protestantischen Norden wurden die Universitäten allmählich zu Staatsanstalten mit einer gewissen Selbstständigkeit. Die neuen jesuitischen Universitäten des 16. und 17. Jahrhunderts hielten dagegen weitgehend am älteren Typus fest. Nach diesem Vorbild passte man auch einige bestehende katholische Hochschulen an. An den deutschen Universitäten des 17. und 18. Jahrhunderts bildeten sich neue Landsmannschaften als Zwischenstufe zwischen älteren Zusammenschlüssen, den sogenannten Nationes, und späteren Studentenverbindungen. Gleichzeitig beteiligten sich die Studierenden nicht mehr an der Universitätsverwaltung. Wenn junge Fürsten zum Rektor gewählt wurden, hatte das nur noch symbolische Bedeutung. Die eigentliche Verwaltung übernahmen Prorektoren, die aus dem Kreis der Professorinnen und Professoren stammten. Christian Thomasius hielt die ersten Vorlesungen in deutscher Sprache an der von ihm mitbegründeten Universität in Halle. Unter seiner Leitung erschien dort auch die erste kritische akademische Zeitschrift. Die erste Universität, die mit einer Akademie der Wissenschaften verbunden war, entstand 1737 in Göttingen. Die Universität Göttingen war auch die erste im Heiligen Römischen Reich, deren Fakultäten durch den Geist der Aufklärung nicht mehr von der theologischen Fakultät zensiert werden konnten. So war Forschung und Lehre zwar von der kirchlichen Aufsicht befreit, jedoch blieb staatliche Kontrolle lange bestehen. Alle Professorinnen und Professoren waren verpflichtet, sicherzustellen, dass in ihrem Bereich keine Schriften erschienen, die dem Herrscher missfallen konnten. Bis zu 1789 wuchs die Zahl der Universitäten in Europa auf 142. 34 davon lagen im Heiligen Römischen Reich, was mit dem Wettbewerb der Landesfürsten und dem Druck der Gegenreformation zusammenhing. Um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert kam es in Mitteleuropa zu tiefgreifenden Veränderungen der Universitätslandschaft. In Frankreich verfügte der Nationalkonvent am 10. September 1793 die Schließung der Universitäten, weil sie als Sinnbild der alten Ordnung galten. Stattdessen führte man ab 1794 und 1795 spezialisierte Schulen ein, die etwa die naturwissenschaftliche und technische Ausbildung fördern sollten, unter anderem die École Polytechnique. Diese Einrichtungen setzten oft die Tradition der Universitäten fort und entwickelten sich unter Napoleon zu den Grandes Écoles. Auch in den von Frankreich besetzten Gebieten reformierte man die Universitäten. Darum schloss man beispielsweise die Universitäten Löwen 1797 sowie Köln und Mainz 1798. In der sogenannten Franzosenzeit endete an vielen Orten der Universitätsbetrieb. Zwischen 1789 und 1815 sank die Zahl der Universitäten auf 83. Später stieg sie im Deutschen Bund bis 1840 wieder auf 98. Es gab damals zahlreiche Studierende und viele Professorinnen und Professoren. Das 19. Jahrhundert. Nach den Unruhen der Napoleonischen Kriege trat von 1814 bis 1815 der Wiener Kongress zusammen. Er sollte Europa neu ordnen und führte zur Gründung des Deutschen Bundes als Nachfolgeorganisation des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Dieser Bund stand unter dem Einfluss der beiden deutschen Großmächte Österreich und Preußen. Sie setzten 1819 die Karlsbader Beschlüsse durch. Dieses Universitätsgesetz band die Hochschulen an eine strenge staatliche Aufsicht. Professoren und Studenten, die sich politisch äußerten, mussten mit harten Strafen rechnen. Besonders bekannt wurden die landesherrlichen Bevollmächtigten, die die Universitäten überwachen sollten. Ein genauer Blick in die Forschung zeigt jedoch, dass nicht alle Regierungsbevollmächtigten fanatische Verfolger waren. Viele Staaten setzten das Universitätsgesetz nur halbherzig um. Manche Bevollmächtigten schützten Hochschulen, Professoren und Studierende sogar vor der Obrigkeit. 1848 wurde das Universitätsgesetz im Zuge der revolutionären Liberalisierung aufgehoben. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts veränderte sich die Rolle der Universitäten. Anstatt vorwiegend Wissen zu sammeln, zu ordnen und zu vermitteln, rückte nun die Forschung in den Mittelpunkt. Inspiriert wurde dies vom Humboldtschen Bildungsideal der Einheit von Forschung und Lehre, das an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin entstand. Dieses liberale Universitätsmodell umfasste eine ganzheitliche Ausbildung und sollte möglichst frei von wirtschaftlichen und staatlichen Vorgaben sein. Es galt, um die Wende zum 20. Jahrhundert als Vorbild der modernen Universität und fand in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan, Nachahmung. Bis ins 19. Jahrhundert gab es an Hochschulen in der Regel nur 4 Fakultäten. Neben einer philosophischen Fakultät mit allgemeiner Bildung existierten 3 berufsbezogene Fakultäten für Theologie, Jurisprudenz und Medizin. Die Zahl der Studenten in der philosophischen Fakultät war erstmals seit langer Zeit größer als in der juristischen Fakultät. Gleichzeitig sank die Zahl der Theologiestudierenden von 1830 bis 1904 auf die Hälfte. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Fakultäten vieler Universitäten neu gegliedert. Aus den philosophischen Fakultäten entstanden oft Natur-, Staats-, Geistes- oder wirtschaftswissenschaftliche Fakultäten. Seminare, in denen Studierende praktische Übungen machten, gewannen an Bedeutung. Außerdem entwickelten sich Laboratorien, Observatorien und Kliniken, sodass vor allem in den Naturwissenschaften und in der Medizin eine praxisnahe Ausbildung stattfand. Gleichzeitig wuchs die Zahl der Studierenden stark. Von 1865 bis 1914 verfünffachte sich ihre Anzahl auf rund 61.000. Im Wintersemester von 1871 bis 1872 waren etwa 5.000 Studenten an technischen Hochschulen eingeschrieben, 1903 bereits 17.000. Zu dieser Zeit gab es zum ersten Mal überfüllte Studiengänge. Ein besonderer Typ der Universität ist die Stiftungsuniversität. Die erste ihrer Art war die Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, die zwischen 1912 und 1914 gegründet wurde. Studierende Frauen. Dorothea Erxleben wurde 1754 als erste Frau in Deutschland promoviert. Ab 1867 durften Frauen an Schweizer Universitäten studieren, meist aus dem Russischen Reich. In den 1890er Jahren öffneten sich auch deutsche Hochschulen. Heute ist über die Hälfte der Studierenden weiblich, mit hohen Anteilen in Medizin und Geisteswissenschaften, niedrigen in Technik und Mathematik. 1918 bis 1960 in Deutschland. Die Weimarer Verfassung garantierte Wissenschaftsfreiheit, die Länder verwalteten die Universitäten. Viele Professoren und Studierende standen der Republik feindlich gegenüber. Schon vor 1933 gewann der NS-Studentenbund an Macht. Nach Hitlers Ernennung begannen Entlassungen und Gleichschaltung. Das Führerprinzip wurde eingeführt. Ein Numerus Clausus begrenzte den Zugang. Jüdische Studierende wurden ausgeschlossen. Kritische Stimmen verstummten. Wissenschaft wurde ideologisch ausgerichtet, besonders in Medizin und Technik. Nach 1945 folgte die Entnazifizierung, in der sowjetischen Zone strikter, im Westen milder. 1949 entstanden Arbeiter- und Bauernfakultäten. Erst ab den 60er Jahren kam es zu grundlegenden Reformen im Westen. Ausbau und Reform nach 1960. Der wirtschaftliche Aufschwung nach dem Krieg und spätere Bildungsreformen führten in Westdeutschland ab 1960 nach und nach zu einem besseren Zugang zu höherer Bildung. Auch Kinder aus allen gesellschaftlichen Schichten konnten nun studieren. Ab 1962 kamen neue Universitäten hinzu, die überwiegend aus dem Ausbau pädagogischer Hochschulen hervorgingen. In Hessen und Nordrhein-Westfalen gründete man zusätzlich neuartige Gesamthochschulen, etwa in Kassel ab 1971, sowie in Duisburg, Essen, Paderborn, Siegen und Wuppertal ab 1972. Später wandelte man diese Einrichtungen in normale Universitäten um. Das breite Fächerspektrum einer klassischen Universität mit Medizin, Jura, Theologie, Philosophie und den Naturwissenschaften wurde dabei oft aufgegeben. Gleichzeitig entstanden neue fachübergreifende Studienmöglichkeiten und interdisziplinäre Lehr- und Forschungsvorhaben wurden verstärkt. Die ab 1965 aufkommende Studentenbewegung war Teil eines internationalen reformerischen Aufbruchs. Dieser reichte 1968 von Berkeley in den Vereinigten Staaten von Amerika über Paris, Berlin und Frankfurt bis nach Prag. In Deutschland rebellierte die Generation der 68er gegen das Verschweigen nationalsozialistischer Verbrechen durch die Elterngeneration und enthüllte lang verdrängte Verstrickungen eines erheblichen Teils der deutschen Wissenschaft in der Zeit unter Adolf Hitler. Viele Studierende betrachteten die gründliche Aufarbeitung und Abkehr von überkommenen Traditionen als Grundlage für weiteren wissenschaftlichen und sozialen Fortschritt. Ein berühmtes Transparent wurde 1967 an der Universität Hamburg gezeigt und trug die Worte »Unter den Talaren, Muff von 1000 Jahren«. Diese Bewegung prägte die Universitäten nachhaltig. Durch eine erweiterte Mitbestimmung in der akademischen Selbstverwaltung erhielten Studierende mehr politische Handlungsspielräume. Heute existiert an vielen Universitäten eine große Vielfalt von Zusammenschlüssen. Dazu gehören studentische Selbstverwaltungsorgane wie der Allgemeine Studierendenausschuss für Hochschul- und gesellschaftspolitische Themen, politische Fachbereichsinitiativen, Freizeiteinrichtungen wie studentische Cafés, Vereine für unternehmerische Projekte sowie Initiativen zur Ausgründung. Studentische Dachverbände wie der Freie Zusammenschluss von Studentenschaften sehen sich bewusst als Gegengewicht zu traditionellen Studentenverbindungen, lehnen diese ab und bekämpfen sie offen. In den 70er Jahren wurde deutlich, dass trotz des Bildungsföderalismus grundlegende Fragen des deutschen Hochschulwesens einheitlich zu klären waren. Deshalb entstand das sogenannte Hochschulrahmengesetz.